Liebe Gemeinde, die Stadt auf dem Berge, die kann man nicht übersehen. So haben wir es gerade im Evangelium gehört. Und ich muss gestehen, wir sind ja eine Stadt eher am Hang als auf dem Berge. Gerade unsere Altstadt, und wir feiern ja in diesen Tagen das Altstadtfest, unsere Altstadt liegt im Tal. Und dennoch, ob ich nun laufe oder radle, ob ich spaziere oder mit dem Auto fahre, der Anblick unserer schönen alten Stadt mit ihren Türmen, er begeistert mich immer wieder. Wenn ich mich so vom Weglaufen umwende und wieder zurückkomme und auf die Stadt zurücklaufe zum Beispiel, wunderschön, der Anblick unserer Stadt. Dabei ragt aus ihrer Mitte unser Kirchturm hoch heraus. Er ist ein schönes und er ist ein wichtiges Zeichen. In der Silhouette auf dem Mitteilungsblatt der Stadt gehört er zum Erkennungszeichen für uns. Schade, dass wohl so mancher Radler am Altmühlweg, wenn er durchs Tor gefahren ist, plötzlich diese Kirche nicht mehr sieht und nicht mehr herfindet zu unserer Kirche. Ich denke, da könnte er etwas verpassen. Etwas, das für uns alle doch von hoher Bedeutung ist. Denn der Anblick der Kirche im Bild unserer Stadt, er steht für mehr als nur für eine alte Stadt mit ihrer Kirche. Er steht symbolisch. Christen prägen mit am Bild dieser Stadt, dieser alten Stadt Leutershausen. Seit jeher ist das so. Aber auch heute ist es noch so und bleibt es so. Mit großer Freude feiern wir unser Altstadtfest. Und gerade am Freitag hat der CVJM wieder mit vielen Helfern und Unterstützern sein Radrennen durchgeführt, während den einen der Kampf um den Sieg das oberste Ziel ist und den anderen die Gaudi und das Dabeisein genügt. So dient doch alles zusammen, immer einem guten Zweck. Der Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen und in Nöten. Und dann gibt es noch so viel mehr, für das dieser Kirchturm steht. Für Chöre, für Kindergärten, für Hauskreise, für die Diakonie, den Wohnpark, für unsere Senioren, für Tafel, die Villa, den Eine-Welt-Laden und noch so viel mehr. Vom Kind bis zum Greis. Sie verstehen, an ganz vielen Stellen wird das sichtbar. Nicht nur im Bild der Stadt, das man gewinnt, wenn man auf die Stadt zuläuft, sondern auch im Leben der Stadt, wenn man hier dabei ist. Hier leben Christen und das wirkt sich Gott sei Dank spürbar und konkret aus. Und ich glaube, das ist geradezu eine moderne Erwartung, die wir alle haben an Kirche, an Glauben und Christen, dass ihr Glaube echt ist, dass er sichtbar wird. So wie Jesus es im Evangelium schon vor 2000 Jahren gesagt hat, dass der Glaube ein sichtbarer Lichtblick wird. Und da, wo sich Kirche überlegt, wie es in der Zukunft weitergehen kann, da spielen Worte wie Leuchtfeuer eine Rolle. Auch da geht es um das Licht, um Lichtpunkte für eine Welt, die Orientierung braucht in dunklen Zeiten. Wir tun also als Christen Gutes, leider nicht immer. Aber wenn, dann tun wir es nicht aus Druck und Zwang, sondern weil wir erkannt haben, wie wertvoll jeder Mensch Gott ist. Gleich werden wir den Predigtext hören und da wird es durchklingen, immer wieder. Alles, was uns motiviert, alles, was der Grund ist unseres Glaubens. Es ist, Gott hält uns Menschen für unglaublich wertvoll und wichtig. Jeder Mensch ist Gott wertvoll und wichtig, auch wir selbst sind ihm wichtig und wertvoll. Den Korinthern muss Paulus das in einem Brief schreiben. Preist Gott mit eurem Leib, denn ihr seid teuer erkauft. Das hatten die bis dahin gar nicht so im Blick. Die haben sich das anders vorgestellt. Die haben das immer aufgeteilt, den Menschen, in zwei Teile. Da ist der Körper und in dem Körper wohnt die edle Seele. Der Körper, das ist das, was Dreck macht, was zu Dreck wird, wenn man ihn ins Grab legt. Die Erlösung ist für die edle Seele gedacht, für den inneren Menschen. Der Leib aber vergeht ohnehin. Weil der Leib ohnehin nichts wert ist, so meinten sie, kann man damit auch alles Mögliche machen. Allerlei Spielarten der Unzucht und der Hurerei beschreibt Paulus gleich in diesem Predigtabschnitt. Und wir haben es vorhin in der Lesung auch schon so ähnlich gehört. Paulus widerspricht dem. Von wegen, Paulus wäre ein Feind des Leibes. Das wird ja ihm so gerne unterstellt. Im Gegenteil, er sagt, Leib und Seele machen einen Menschen aus, als Ganzes. Wir dürfen den Menschen immer nur als Ganzes begreifen. Der Leib ist eben nicht wertlos, sondern besonders wertvoll, weil er, und das unterstreicht ja seinen Wert, weil er ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Also, hört selbst. 1. Korinther 6, 9 bis 20 in Auswahl. Paulus schreibt, oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, geizige Trunkenbolde, Lästerer und Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise, aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Liebe Gemeinde, gestern Abend, es war noch der frühe Abend, sagte mir jemand hier auf dem Altstadtfest, wissen Sie, wenn es dunkel wird, dann möchten wir auch mal machen, wozu wir Lust haben. Und ein wenig später sagte er, da kommt dann der Lebemensch durch. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann hat er damit gemeint, dass er sich darauf freut, dann keinen Dienst zu haben als Christ und als Arbeiter, sondern dass er dann freie Zeit genießen kann. Mit seinen Freunden gemeinsam feiern, reden und das eine oder andere Glas genießen kann. Wir haben dann gemeinsam gelacht, als ich ihm gesagt habe, das werde ich morgen in der Predigt sagen, weil das passt auch zu diesem Thema. Wenn es dunkel wird, dann will ich auch mal machen, wozu ich Lust habe. Wie ist das, liebe Gemeinde? Wie ist das mit Sex und Geld, mit Besitz und mit Alkohol? Hat Gott was dagegen? Was meint ihr? Der Paulus wettet ja da rein. Da werden ja einige Sachen gesagt. Müssen wir erst warten, bis es dunkel ist, dass der Mensch in uns aufleben kann? Es ist so, Paulus zieht da wirklich eine deutliche Grenze. Und ich will euch kurz sagen, wo diese Grenze verläuft. Das ist die erste Grenze, die er sehr, sehr deutlich macht. Und er sagt, da an dieser Grenze scheidet sich schon, ob man zum Reich Gottes gehört oder außerhalb steht. Und die Grenze verläuft da, wo es um Zwänge, um Ausschweifungen und Übergriffe auf das Leben anderer geht. Leben auf Kosten anderer, das geht nicht. Da kann man sagen, na, ich brauche das halt, aber da sagt Gott, stopp. Leben auf Kosten anderer, egal auf welche Weise. Paulus nennt ja ganz prominent immer wieder die Sexualität in diesem Abschnitt, aber nicht alleine. Auch die Habgier ist dabei. Auch die üble Nachrede dem anderen gegenüber ist dabei. Auf keine Art, weder im Bereich der Sexualität, noch im Bereich des Geldes, des Besitzes und auch nicht mit Worten oder sonst irgendwo, Leben auf Kosten anderer. Das muss uns klar sein. Jeder von uns muss das auch für sich hören. Wer auf Kosten anderer lebt, wird schuldig vor Gott. Der braucht Vergebung, der braucht Reinigung, der braucht Gottes Heiligen Geist. Während wir aber nach Vergebung suchen, schenkt Gott uns diese Vergebung im Namen Jesu Christi durch seinen guten Geist. Also die erste kurze Regel heißt, Mensch, wo du aufleben willst, achte das Leben der anderen. Vielleicht sagt ihr jetzt, na, das verstehen wir schon, das können wir nachvollziehen. Aber weißt du nicht aus, was ist denn jetzt erlaubt und was ist denn jetzt verboten? Was darf ich denn tun, wenn andere davon nicht so betroffen sind, dass sie darunter leiden? Alles ist erlaubt. Jetzt ist die Stelle, an der die Konfis besser zuhören, weil was ist das? Alles ist erlaubt? Moment mal, wirklich? Paulus schreibt es wirklich, alles ist mir erlaubt. So hatte er es den Korinthern als ihr Missionar selbst beigebracht. Das Gesetz Gottes ist in Jesus Christus erfüllt. Da muss man nichts mehr dazu schaffen zu dem, was Jesus schon geschafft hat in seinem Heils- und Erlösungswerk. Damit seid ihr frei von allem Druck. Frei, dass ihr Gott erst noch dienen müsst, um in den Himmel zu kommen. Durch Jesus steht die Tür zum Himmel weit offen. Das ist die Freiheit des Glaubens. Und wir Christen neigen zu gerne, ganz genau Spuren anderer hinterherzugehen. Wenn wir Christen werden, sagen wir, okay, wie machen es die anderen? So mache ich es jetzt auch. Das kann hilfreich sein, aber auch gefährlich. Da wachen Leute dann nach 10 Jahren auf und sagen, ach, eigentlich ist das alles langweilig. Irgendwie geht es nie um mich. Es geht immer nur um die anderen. Das befriedigt mich nicht. Aber darum geht es nicht im Glauben. Gott schenkt euch Freiheit, als Christen den Glauben zu leben, als Originale. Wer immer nur anderen hinterhertrottet, wer immer nur das tut, was andere im Glauben vorlebt, der kann sich dann durchaus beschweren, dass das Leben als Glaubender und als Glaubende langweilig wird. Dass er mit Gott über die Jahre nichts Besonderes erlebt hat. Aber Leute, Eigeninitiative, ein eigenes Leben mit Gott, das ist euch doch freigestellt. Dazu habt ihr jede Freiheit. Alles ist euch erlaubt. Lebt mit Gott als Originale, die Gott geschaffen hat. Es ist eben nicht verboten, eigene Ideen, eigene Stärken, eigenes Vorlieben mitzubringen. Vielleicht schaut das gefährlich aus und revolutionär. Was kann daraus werden? Aber schaut doch die Möglichkeiten, die wir als Christen hier haben. Wenn ihr alle euch mit euren Gaben einbringt, wie reichhaltig, wie großartig ist das Bild vom Glauben. Wie groß wird der Schein nach außen, wenn ihr euch mit dem, was euch am Herzen liegt, für Gott zum Guten einbringt. Alles ist euch erlaubt. Ihr habt die Freiheit. Ihr müsst nicht in den Bahnen und Schienen der Jahrhunderte gehen, sondern geht nach eurem Herzen. Alles ist erlaubt, na, da kann man aber auch auf abenteuerliche Gedanken kommen, oder? Da schmunzeln einiges, ich sehe es. Stellt euch vor, unser Bürgermeister, er ist hier. Er geht nachher ans Mikrofon und sagt dann, alles ist erlaubt, Leute. Keine Bauordnung mehr, keine Strafzettel, keine Geschwindigkeitskontrollen oder sonst irgendwie viele Sachen sind denkbar. Toll, oder? Und er ist ja auch einer, der nicht extra dafür da ist, um uns alles zu verbieten oder das Leben einzugrenzen. Nein, da freuen wir uns doch alle, wenn alles erlaubt ist. Aber ich merke schon, die ersten unter euch werden unruhig und kommen drauf. Moment mal, ist das wirklich gut, wenn alles erlaubt ist? Führt das wirklich auch zu einem Guten oder geht es dann ins Chaos über? Kommt dann schon der Nächste an die Tür und klopft und sagt, halt, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und dann ist ein Streit größer als der andere. Was dient dem Guten? Genau in diese Richtung lenkt Paulus den Blick der Korinther. Er sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Und die Freiheit, die Gott uns schenkt, die ist so unheimlich groß. Es ist immer eine Freiheit zum Guten, nicht eine Freiheit zum Schlechten, zum Zerstörerischen. Ich glaube, wir sollten uns darauf besinnen, die Freiheit, die Gott uns schenkt, zum Guten zu nutzen und auch den Blick darauf zu wenden. Alles ist mir erlaubt, zum Guten. Wir haben so viele, die an Gott glauben. Wendet euren Blick darauf, was ihr gerne tut, was ihr tun könnt, dass Gott das Gute wachsen lässt unter uns. Es ist eine Revolution der Liebe, die dann geschieht und eine Revolution von Gottes Heiligen Geist. Vielleicht vergessen wir dann darüber nachzudenken, was Gott uns wohl als erstes verboten hat. Das ist ja irgendwie seit dem Garten Eden in unserem Gehirn. Alle Bäume davon könnt ihr essen, nur einer nicht. Zack, geht der Weg dorthin. So viele gute Möglichkeiten. Alles ist mir erlaubt. Was dient zum Guten? Alles ist mir erlaubt, ein letztes noch für diese Predigt und für euch mitzunehmen. Paulus sagt, alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Lasst mich das einmal auf eine ganz besondere Art und Weise auslegen. Die schönste Sache, die beste Aufgabe, die man hat, der schönste und größte Dienst, für andere da zu sein, sich um andere zu kümmern, alles wird zur Qual, liebe Gemeinde, wenn es mich gefangen nimmt. Manchmal leiden wir Christen auch darunter, dass wir uns in etwas hineinbegeben haben, dass wir etwas angefangen haben, und wir dürfen nicht mehr aufhören. Vielleicht, weil die anderen sagen, du kannst das doch so gut und ohne dich geht es ja nicht. Oder vielleicht, weil wir selber so sehr dafür stehen, dass wir sagen, ja, aber wer wird das nachher machen? Oder weil wir es uns nicht eingestehen wollen, dass es nicht mehr so richtig gut geht. Und weil wir es ja gut meinen, weil wir etwas wirklich Gutes wollen. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll mich gefangen nehmen. Man kann im Dienst für das Gute auch gefangen genommen sein. Wir können natürlich auch denken an das, was uns an Negativen in unserem Leben gefangen nimmt. Aber das wisst ihr ja schon alles. Aber auch das Gute könnte etwas sein, was uns zu sehr gefangen nimmt. Aber das will Gott nicht. Auch das Gute soll uns immer wieder neu freilassen. Und das müssen wir gerade als Christen leben, wenn wir Kreise und Gruppen haben, wo wir merken, oh, es geht zu Ende. Und dann nehmen wir alle Gewalt zusammen und sagen, das darf nicht aufhören. Das muss doch weitergehen. So viele Generationen vor uns haben das schon geschafft. Und dann zwingen wir uns. Und alle, die in diesen Kreis kommen, die spüren das auch, wie sehr wir uns selbst zwingen, wie ungern wir es selber machen. Aber es muss ja gemacht sein. Nein, liebe Gemeinde, Gott hat uns befreit. Jesus hat uns befreit. Gott sieht uns als seine Kinder. Man muss ja nicht gleich aufgeben, wenn es Schwierigkeiten gibt. Aber nichts soll uns gefangen nehmen, weil Gott will, dass wir leben. Versteht ihr das? Ihr dürft den ganzen Tag Lebemenschen sein, weil Gott will, dass ihr lebt. Und wie? Fromm, frei und fröhlich. Amen.